Ich Sie ganz herzlich zum Smartcard Security Workshop. Ich hoffe, Lautsprecheranlage funktioniert und jeder kann mich hinten hören. Es war ursprünglich geplant, dass noch ein zweiter Dozent anwesend ist. 1, 2, hallo? Jetzt geht's wieder? Oh weh. Vermutlich haben wir hier irgendwo einen Wackelkontakt drin. Ich hoffe mal, das geht halbwegs. Der zweite Dozent ist allerdings noch nicht eingetroffen. Oh, okay.
Wie machen wir das? Willst du zuerst? Oder? Wenn du Grundlagen machst, meinst du eine Idee? Machst du eine Stunde und ich eine Stunde? Etwa.
Okay. Okay, der zweite Dozent, der Christian Carlo, ist soeben eingetroffen. Der Plan ist, dass er etwa eine Stunde Chipkarten-Grundlagen macht, verschiedene Anwendungen vorstellt, ein bisschen auf die Protokolle eingeht, dieser ISO 7816 Standard und so weiter, wie man selber Chipkarten an PC anschließen kann. Und ich werde anschließend in der zweiten Stunde was über etwas fortschrittliche Angriffstechniken auf Chipkarten eingehen, wie man Chipkarten in Säure schmeißt, auflöst, mit Gallium-Ionen in die Epitaxialschicht runtergeht, um da irgendwelche geheimen Daten auszulesen und so weiter. Das allerdings dann in etwa einer Stunde und dann übergebe ich mal an den Christian.
Okay, hallo erstmal. Ich bin also der Christian. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen mit den Grundlagen zu Chipkarten auseinandersetzen, allgemein. Was sind Chipkarten? Was macht man damit? Was tun sie? Wo gibt es sie? Etc. Weiter, um erstmal eine Identitätsfrage zu klären. Ups, naja. Dankeschön. Ich bin also nicht beim CCC. Wer Fragen zu Smartcards hat innerhalb Deutschlands, wir haben, nachdem wir da heftige Diskussionen in der EORG-CCC gelaufen sind, uns überlegt, Moment mal, da machen wir jetzt ganz einfach Folgendes draus, wir fassen die Leute zusammen. Wir beschäftigen uns also damit, neueste Informationen zusammenzufassen, eine Art Ressource innerhalb Deutschlands einfach zugänglich darzustellen. Das heißt, Spezifikationen, wenn wir noch darauf zurückkommen, ISO 7816-3, EMV 3.0, GSM 1111, Version 5.0.0, etc. Und momentan erreichbar unter gsao.notrix.de. Deshalb, weil die Homepage ständig wechselt. Okay, ich wollte eigentlich dann noch ein paar Smartcards mitbringen, um mal ein bisschen was zu zeigen, aber ja, das ist die Lüftung hier von dem Scheißteil. Das kann doch nicht wahr sein. Ha? Ja, genau. Aber die Post hat mir einen schönen Strich durch die Rechnung gemacht. Sieht dann so aus, wenn man versucht, aus Großbritannien Chipkarten zu bekommen. Korrekte Adresse drauf, wird nach Graz geschickt und kommt dann als unbekannt zurück. Also, naja, okay. Soweit dazu. Legen wir erstmal los. Chipkarten. Jeder kennt sie sicherlich, Krankenversichertenkarte zum Beispiel. Jeder hat sie sicherlich in der Tasche. Hat meistens 6 oder 8 Pins, die da drauf sind. Das sind einfache Protokolle, das sind synchrone Karten. Und es werden da größtenteils Siemens-Schaltkreise eingesetzt. Man findet aber auch von den Firmen Xicor, Excel etc. noch ein paar Sachen. Und um erstmal zu klären, wie so ein Terminal so eine Karte prinzipiell erstmal ansteuert, gibt es diese Aktivierungs- und Reset-Sequenz. Ich hoffe, die ist jetzt richtig rum drauf. Klasse. Einwandfrei. Na, bleibst du da. Okay, ich mache das jetzt ein bisschen hastig. Im ersten Moment, ich versuche das erstmal anzureißen, wenn irgendwo Fragen oder Unklarheiten auftauchen, sofort melden. Ich versuche das dann zu erfassen irgendwo, wenn ich einen Arm oben sehe. Und dann, wenn es weiter hinten ist, laut brüllen, dann verstehe ich es auch hier vorne und dann können wir uns der Frage sofort zuwenden. Also erstmal als Überblick, was kann man alles bieten. So, Chipkarte wird eingesteckt in ein Terminal zum Beispiel. Da sehen wir, Ground muss immer auf 0 sein, GND. Hier kommt die Chipkarte rein, Versorgungsspannung wird eingeschaltet, eventuell, hier ist noch die Programmierspannung vorgesehen, das ist ein Auszug aus der alten ISO-Norm. Dort gab es noch 21 Volt Programmierspannung unter Umständen. Wird eingeschaltet, danach kommt ein Reset-Signal, vorher schon ein Clock-Signal, dann kommt auf der I/O-Leitung eine Answer, das heißt, es ist der Answer to Reset, und dann wird unterschieden. Es gibt asynchronen Reset, es gibt synchronen Reset, und da scheidet sich schon mal die Welt der Chipkarten. Es gibt nämlich die einfachen, dummen Speicherkarten, das ist die, die man als Geldkarte kennt, ach ja, Geldkarte, als Telefonkarte kennen, also als einfache Debitkarte, wo nur auf dem Counter gespeichert ist, so und so viel Geld habe ich noch, oder die Krankenversichertenkarte, und die Smart Cards, smart so viel wie intelligent, schlau, und das sind Prozessorkarten, die arbeiten asynchron. Als Smart Cards zum Beispiel findet man in Deutschland hin und wieder den SLE 80CR80S, ein hübscher Schaltkreis von Siemens, kann Triple-DES-Verschlüsselung mitunter, wenn er möchte. Hat 16 Kilobyte EEPROM, 7 Kilobyte ROM und so ein paar andere Scherze. Das ist erstmal egal. Man sieht also, es gibt unterschiedliche Protokolle. Dann hier unten nach EMV30-Norm nochmal die Einschaltsequenz. Spannung, Takt und ein Signal auf der IO-Leitung. Gucken wir mal weiter, was wir noch. So. Jetzt kommt das, was vielleicht einige kennen, wenn man Telefonkarten schlicht und einfach mal in einen Rechner reinsteckt. Das ist nicht ein Rechner, sondern besser gesagt ein Reader. Ach, Mistkram. Hätte doch ein bisschen früher hier sein sollen. Hey, jetzt klebt die Folie. So. Synchroner ATR. Da sehen wir, Versorgungsspannung schaltet sich ein, Programmierspannung wird eingeschaltet, kann man eigentlich weglassen neuerdings, Reset-Leitung. So, wichtig ist jetzt Folgendes, es wird ein Reset gesendet, während des Resets kommt ein Taktimpuls. Bei diesem Taktimpuls passiert nichts weiter, es gibt noch eine zweite Definition, die dann die IO-Leitung an der Stelle, wo die Taktleitung auf 1 geht, die IO-Leitung auf 0 zieht. Nur so als Hinweis, wenn jemand mal irgendwo im Netz was entdecken sollte. Dann geht die Reset-Leitung auf los, kommt der nächste Taktimpuls, es folgt das erste Bit des synchronen ATR. Da habe ich mal drunter geschrieben, wie das aussieht, ATR erörtert mal groß, grob wird bezeichnet mit H1, H2, H3, H4. Das ist das Prinzip des 32-bitigen ATRs. Mit diesem synchronen ATR soweit vorhanden, es gibt genügend Speicherkarten, einige Vertreter, die das I²C-Protokoll beherrschen, zum Beispiel sind es ATRs nicht mächtig, beziehungsweise ist der ausgeschaltet worden, liefern diesen nicht. In den oberen Nippel dieses Bytes steht zum Beispiel das Protokoll drin. 0 bis 7 sind definiert von einem Komitee, was sich da JTC1-SC17 nennt. Das ist ein Joint Technical Committee Nummer 1, Subkomitee Nummer 17. Ich habe versucht, von meinem ISO-Repräsentanten irgendwie Informationen zu bekommen, was das nun ist, zwischen 0 und 7, es ist nichts rauszukriegen. Also ISO hüllt sich da an Schweigen, man muss sich da also an die Industrienorm halten. 8 steht für I²C, 9 für Siemens Rewire und die 10, hexadezimal A, für Two-Wire. B bis F sind reserviert für zukünftige Benutzung. Und das ist die Sache, bei Telefonkarten findet man üblicherweise was wie 1B oder so. Das heißt also, wir hätten ein Protokolltyp 1. Das ist aber nicht zu verwechseln mit T gleich 1, weil T gleich 1 ist asynchron. Ja, es handelt sich um synchrone Chipkarten. Da aufpassen, schon mal an erster Stelle gleich. So, dann der asynchrone Reset, muss man erstmal den Tractor Frame klären. Die asynchronen Karten heißen deshalb asynchron, weil sie nicht zum Takt identisches Bitsignal rausschicken. Das heißt, wir setzen nicht unsere Taktleitung auf H und wir kriegen dann ein damit gültiges Datenbit raus. Ist nicht der Fall. Das heißt, wir versorgen die Karte mit einem bestimmten Takt und kriegen dann in einer vordefinierten Form, in einer vordefinierten Zeit, einen bestimmten Datenstrom heraus. Dieser Datenstrom ist günstigerweise, ich sag mal, angelehnt an den RS-232-Standard. Das heißt, wir können das Ding irgendwie mit unserer seriellen Schnittstelle am Rechner verbinden. Man sieht, es gibt ein Startbit, was indiziert, jetzt geht's los. Dann kommen 8 Datenbits, danach kommt ein Paritätsbit, es handelt sich um gerade Parität, das heißt also zusammen müssen diese 9 Bits immer eine gerade Anzahl von Einsen ergeben. Danach kommt die Guard Time, wozu die gute Spammer dann noch sehen, gibt es nämlich ein Protokoll, das braucht die ganz unbedingt. Die beträgt üblicherweise 2 sogenannte E2, sag mal, Elementary Time Units. Heißt, eine Elementary Time Unit ist entweder eine 9600 Sekunde, das heißt also die Dauer eines Bits, man arbeitet also hier mit 9600 Baud, oder die Taktfrequenz durch 372 beim ATR. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Bei diesen asynchronen Karten teilt sich das nochmal. Es gibt Karten, die arbeiten mit diesem Teiler von 372, das heißt, wir legen einen Takt an, teilen diesen Takt durch 372 und wir wissen, wie lange ein einzelnes Bit dauert, können daraus also genau berechnen, wie muss die ganze Technik am Ende aussehen, um das auszuwerten. Es gibt aber auch Karten, denen gefällt das nicht. Das sind Karten, die zum Beispiel komplexe Kryptoprozessoren drauf haben, die etwas höhere Taktraten brauchen, oder Karten, die der Meinung sind, wir teilen unseren Takt durch 4, passiert zum Beispiel bei Karten mit einem PIC drauf, also PIC 16C84, der Firma Microchip, sollte man kennen. Denke ich mal so. Können wir da noch drauf eingehen später, wenn die Grundlagen erstmal jetzt weg sind. Und dort können wir also nicht den Teiler 372 ansetzen, das heißt, diese Karten überlegen sich einfach nur, ich versuche eine Bitdauer von 9600 Sekunden mitzukriegen, fertig ist. Also im Wesentlichen kann man sich das Signal einer asynchronen Karte schnappen, irgendwie umwandeln, auf seine Schnittstelle draufknallen, man kann anfangen, mit dieser Karte zu kommunizieren. Das ist die einfachste Variante. Man braucht keine großartige Technik, die man sich für 200 Mark bei irgendeiner überteuerten Firma kaufen muss. Ich nenne mal ein Beispiel, jetzt Tobi Toko zum Beispiel, der kostet einen Laser nach Preisempfehlung 200 Mark. Es gibt auch billige Varianten mittlerweile, weil man gemerkt hat, man kann die Dinger so nicht verkaufen. So. Also es geht jetzt um die billigsten. Ich habe noch ein paar Sachen dabei, die kann man uns noch mal angucken. Also sprich, wie baue ich mir meinen eigenen Billiglaser, der möglichst gut funktioniert, möglichst stabil ist und möglichst nichts kostet. Das leidige Problem, es darf immer nichts kosten. Ach, die Folien haben auch nichts gekostet hier. Okay. Bei diesen hübschen asynchronen Karten, etwas wenig geschlafen die Nacht, 3 Stunden etwa, gibt es kalte Reset-Sequenzen und warme Reset-Sequenzen, hängt damit zusammen, wir werden uns dann nochmal einen Flowchart angucken, Flussdiagramm, dass wenn diese Karten Fehler haben und diese Fehler sich mehrfach wiederholen, dass das Terminal nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißt, sondern erstmal noch einen warmen Reset mit der Karte durchführt und nochmal auf die gute Tour versucht, mit der Karte zu kommunizieren. Man hat da also sehr weit gedacht an der Stelle. Kalte Reset-Sequenz, Versorgungsspannung einschalten, Takt versorgen, Reset machen, Antwort kriegen, fertig. Und dann kommen wir zu dem asynchronen ATR an. Hier wird es an sich schon wieder lustig. Wir sehen, dass der recht lang werden kann. Er fängt bei TS an und geht bis TCK. Soll die Bezeichnung sein für jeweils ein Byte inklusive Startbit, Stopbit, Paritätsbit. TS ist der Initial Character, an dem erkennt das Terminal, was möchte die Karte genau für eine Konvention haben. Man meint damit, dass man inverse Konventionen haben kann, man kann aber auch direkte Konventionen haben. Das heißt, direkt ist, dass sie sich üblicherweise bisher angetroffen haben, sämtliche Geldkarten und so machen das an sich. Das heißt also, logisches H-Level, sprich plus 5 Volt, bedeutet 1 und logisch 0 gleich 0 Volt, kein Strom. Und es heißt, dass das LSB, also das Least Significant Byte Bit, zuerst kommt. Das heißt also ganz rechts, wenigste Stelle, was entscheidet, ob die Zahl ungerade oder gerade ist, kommt zuerst. Inverse Konvention gibt es auch, trifft man vorzugsweise in Frankreich an. Dort wäre es genau umgedreht, das heißt, kein Saft wäre 1, Saft wäre 0. Und man bekommt zuerst das MSB, also das höchstwertigste Bit von allen. Es wird daran erkannt, dass man entweder bei der inversen Konvention den ganzen Spaß hier als ein 3F dekodiert, ein Handy hier, oder als 3B. Daran muss er sich das Terminal halten bei der Dekodierung. Das heißt, es ist auf unterster Ebene der Kartenleser, beziehungsweise wenn es die Software erledigen muss, muss dann dafür sorgen, dass entsprechend diese Konvention eingehalten wird. sonst geht einiges schief. Dann wird sich die Karte wundern, was das soll, beziehungsweise kann das Terminal mit dem ATA nichts anfangen. So. Das heißt, der ATS hat mal geklärt, im Groben. Danach folgte ein zweites Pflichtbyte, das ist T0. T0 sagt erstmal prinzipiell was aus, was kann die Karte für Protokolle. Ihr habt da oben mal eine Tabelle, die ist kurzerhand mal Cut and Paste aus EMV 3.0 übernommen. Da sehen wir, dass wenn wir auf die Kombination 0110, also sprich, müsste eine 6 sein, also 6x hexadezimal, dann treffen wir auf eine Karte, die t gleich 0 nur kann. Und treffen wir auf eine Karte, die t gleich 1 nur kann, dann steht da vorne eine ex, sag ich mal. Also e und dann irgendwas. Und da sieht man auch schon, was t gleich 0 macht, was t gleich 1 macht. Das ist ein Halbduplex-Protokoll jeweils. Man hat nur eine Leitung. Wenn zwei Geräte gleichzeitig versuchen, auf der Leitung miteinander zu quatschen, geht das irgendwo schief, weil das sind sogenannte, sag ich mal, Open-Collector-Leitungen. Das heißt, die Leitung wird mit einem Pull-Up-Widerstand gegen 5 Volt nach H gezogen. ISO-Norm sieht vor 20 Kilo um, damit nicht zu viel Strom fließt. Könnte ja sein, dass es kaputt geht. Man nehme einen NPN-Transistor, schalte diesen direkt mit dem Kollektor an diese Leitung, den Emitter gegen Masse, setze einen Widerstand vor die Basis, damit der Transistor nicht übersteuert wird, sonst wird er warm. Und dann kann man beliebig nun, wenn man ein Signal auf die Basis schickt, diese Leitung auf Low ziehen, beziehungsweise wenn man das Signal weglässt, die Leitung auf H belassen. Auf diese Art und Weise kann man ganz bequem kommunizieren. Man kann das mit zwei oder mehr Geräten machen. Der I²C-Bus kann das praktisch für beliebig viele. Dabei kann er aber nur 128 Geräte adressieren. USB ist ja auch nur ein etwas vergewaltigter I²C-Bus. Dort sieht man es noch besser. Also wie viele Terminal-Nodes gibt es da? Ein paar hundert, ne? Was man da zusammenklemmen kann im Notfall. Also 200 noch was war es irgendwo. Ist also eine recht einfache Variante an sich, die funktioniert. Problem dabei ist, wie gesagt, wenn ein Gerät auf Low schaltet, kann das andere nicht verlangen, dass die Leitung jetzt auf H geht. Das geht nicht. Deshalb Halbduplex. Zeichenorientiert heißt, es wird, also die kleinste Einheit, die dieses Protokoll betragen kann, ist ein Byte. Das heißt, wenn innerhalb dieses einen Bytes ein Fehler auftritt, dann kann dieses eine Byte nochmal geschickt werden. Dazu brauchen wir diese Guard Time. Das sehen wir dann hier unten. Kommt ein Startbit. Wir haben, das ist bei dem Beispiel, dass kein Paritätsfehler auftritt. Wir haben ein Start, wie gesagt, Startbit, das Byte. Was kommt? Dann ein gerades Paritätbit, dann kommt die Guard Time. So, ist dieses Paritätsbit falsch, beziehungsweise heißt das ja, dass ja eigentlich dass die Bitdaten davor falsch sind. Das muss ich hier mal kurz nicht Disk-Jockey, sondern Folien-Jockey spielen. Dann kommt hier ein Error-Signal. Das heißt, während der Guard-Time muss die Datenleitung auf H liegen. Wenn die Karte nun merkt, das Byte gefällt mir nicht, was da zuvor kam, legt die Leitung auf Low. Und zwar muss der Abstand zwischen Paritätsbit und dem Error-Signal mindestens eine halbe ETU betragen, also Elementary Time Unit. Darf also nach mindestens einer 4800 Sekunde erst geschehen. Wird es vor zwei ETUs auf Low gelegt, daran erkennt das Terminal, aha, das kam nicht richtig an. Ja, das stimmt eigentlich. Das könnte man ausmachen, beziehungsweise wer einen Anruf erwartet, geht raus. Weil es ist. Ja, man hört schon, mir geht es auch mit der Zeit auf die Nerven. Ich bin dann etwas toleranter. Aber das stimmt eigentlich. Das ist echt so. Vibrationsalarm. Guter Vorschlag. Das ist immer cool in der Hosentasche. Daran weiß das Terminal, aha, es muss jetzt das Ganze Byte nochmal schicken, das ist also nicht angekommen und schickt es nochmal. Bei t gleich 1 wird das Ganze dann etwas komplexer gemacht. Da gehen wir erstmal zurück auf die andere Folie, da kommen wir dann später dazu. Und da sehen wir dann noch, es gibt noch andere Protokolle, t gleich 2, das ist ein Vollduplex-Protokoll, blockorientiert. Und ich habe die Norm mal dahinter geschrieben, das t gleich 0 steht im ISO 7816-3. So, T gleich 1 wird im normalen ISO-Protokoll nicht finden, das ist im Amendment 1, also erste Anhang, Zufügung, das sind glaube ich 3 Seiten Papier, dafür wollte mir ISO 65 Mark abknüpfen, da habe ich gesagt, nee Leute, leckt mich, habe ich mir ein Buch gekauft für 65 Mark, da steht das auch drin. Ist einfach so, ISO ist zu teuer. Da sieht man schon bei dem T gleich 2, da steht ISO 10536-4. Das hängt damit zusammen, dass dieses T gleich 2 bei Karten verwendet wird, die keine Kontakte besitzen. Also sprich, diese ganzen Funkkarten, von denen neuerdings die Rede ist, die Lufthansa teilweise auch einsetzt, die bei 13,56 MHz arbeiten, beziehungsweise auf dieser 134 kHz Langwelle. Dort ist es möglich, mit entsprechenden Trägerunterschieden oder entsprechenden Modulationsunterschieden im Vollduplex-Verfahren zu arbeiten. Man kann also gleichzeitig Daten zur Karte hinschicken und die Karte kann gleichzeitig antworten. Das kann während einer Antwort der Karte schon neue Daten übertragen werden. Dazu ist es da, man überlegt bei kontaktbehafteten Karten, ob man nicht einen der verbleibenden zwei Pins, die noch frei sind, das sind die 4 und die 8, das sind immer die ganz unten, die bei manchen Karten eingespart werden, ob man nicht den dazu missbraucht, dann als zweite IO-Leitung zu fungieren, dass man also zum Beispiel eine Input-Only und eine Output-Only beziehungsweise das Ganze im vereinbarbaren Modus hat. Das heißt also, es ist vorher festgelegt, welche Leitung geht raus, welche Leitung geht rein, beziehungsweise je nach Auslastung. Aber das geht dann auf die Intelligenz der Chipkarte und das bekanntlichermaßen auf die Prozessorgröße. Lass man das auch überlegen, dann T gleich 3 Vollduplex, das könnte vielleicht sowas sein, das ist noch nicht genau definiert. T gleich 4 ist wieder halb Duplex zeichenorientiert, das ist als Erweiterung von T gleich 0 gedacht. Warum man das braucht, weiß ich nicht, ist auch nicht genau spezifiziert. T gleich 5 bis T gleich 13 sind für weitere Sachen freigehalten erstmal, was man sich dann überlegt. Und dann kommt T gleich 14, ist ein nationales Protokoll, das heißt, jeder verwendet das irgendwie anders. Es handelt sich dabei sogar um keine ISO-Norm, man kann das zum Beispiel könnte das in der deutschen Industrienorm suchen. In Deutschland ist es der Fall, dass es sich dabei um einen Firmenstandard der Deutschen Telekom handelt. Dieses T gleich 14 wird in der 10-Netzkarte verwendet, das ist dieses uralte Telefon, was irgendwo im 40 MHz Bereich sendet, analog, total unverschlüsselt und sich als Handy ausgibt. Und wenn man diese Koffer hat, diese 15 Watt Koffer, ne, mit so einem dicken Akku dran, da hat man nie irgendwie Probleme mit dem Netz, man erreicht immer irgendeins. Und die Telekarte, das ist diese Karte, die als Abbuchungskarte da ist, also keine Telefonkarte, sondern im Grunde genommen steht da irgendwo die Telefonnummer drauf, man steckt die ins Kartentelefon rein, man kann dann mit dieser Telekarte kommunizieren, sag ich mal, also telefonieren, und dann steht dann auf der heimlichen Telefonrechnung drauf, dass man irgendwo am Kartentelefon telefoniert hat. So, T gleich 15 ist reserviert für Erweiterungen. Was man aus dem T gleich 14 sagen muss, das hat sich die Deutsche Telekom ausgedacht, bevor dieses ISO 7816-3 Amendment 1 entstanden ist. Das ist nämlich die Grundlage gewesen an sich. Das hat sich so etabliert, dass man sich bei ISO gesagt hat, na okay, das Protokoll sieht ausgereift aus. Es ist ebenfalls ein blockorientiertes Protokoll. Es hat ähnliche Fehlerbehandlungssysteme etc. Und man hat gesagt, okay, das übernehmen wir, ein bisschen abgewandelt, alles klasse. Also man hat sich da gar nicht so viel Arbeit gemacht, warum das Rad nochmal erfinden. Dann gibt es die ganzen Synchronprotokolle, ich habe versucht hier so ein paar aufzulisten, das ist zum Beispiel I²C-Bus, den findet man in jedem Fernseher, Videorekorder, SAT-Receiver oder sonst was, neuerdings auch in Autos. Ist von Philips ursprünglich gewesen, gibt es seit 1980 und irgendwann, Ende der 80er, Mitte der 80er, so ist es entstanden, durchgesetzt hat sich jetzt erst Anfang der 90er. Ist ein Zweidrahtsystem, das heißt, es gibt eine Taktleitung, eine Datenleitung, hat Start-Stop-Sequenzen, das heißt also, es darf sich zum Beispiel ein Datenbit beim I²C-Bus nur dann ändern, wenn die Taktleitung auf Low liegt. Ist die Taktleitung auf H, ist das Datenbit gültig. Ändert sich das Datenbit aber, wenn die Taktleitung auf H ist, kriegt das Gerät das natürlich mit und stellt fest, aha, das soll jetzt eine Startsequenz sein. Also eigentlich ein undefinierter Zustand oder ein ungültiger Zustand, den man eben dazu verwendet, um eine Startsequenz zu generieren. Stoppsequenz ist genau umgedreht. Das heißt also, die Datenleitung geht, während die Taktleitung auf Low ist, von Low auf H, genau der umgedrehte Fall. Der I²C-Bus gilt als frei, wenn beide Leitungen auf H sind. Wenn es in beide Leitungen auf Low wird irgendwas übertragen, zum Beispiel, das komplette Gegenteil genannt. Klassisch war es definiert bis 100 kHz, das heißt, also man erreicht maximale Datenübertragungsrate von 100 kB. Er war für normale EEPROMs und Videotextdecoder an sich bisher ausreichend. Dann hat man sich überlegt, man könnte das Ganze bis auf 400 kHz hochschrauben. Es gibt halt Leute, die sind nur noch im Geschwindigkeitsrausch. Und man verwendet dort 8-Bit-Pakete, das heißt, kommt die Startsequenz, dann kommt ganz einfach Adressierung, wo dann das letzte Bit, also ich sagte schon, 128 Geräte maximal. Es werden also die ersten 7 Bit als Adresse verwendet, danach kommt der Hinweis, handelt es sich um eine Lese- oder eine Schreiboperation. Da gibt es noch den Extended I²C und diverse abgewandelte Protokolle, die sich dann damit beschäftigen, man könnte ja 2 Bytes zur Adressierung nehmen, das heißt also, das sind dann 10-Bit-Adressierung, man kann dann 1024 Geräte mit 2 Drähten ansprechen, wer es möchte. Two-Wire von Siemens. Siemens hatte keinen Bock, das bei Philips zu lizenzieren. Haben sie einen eigenen Bus gebastelt. Ist allerdings ein Dreidrahtsystem. Das heißt, man braucht dort eine Reset-Leitung. Es ist angelehnt an die Quadrat-C. Es ist ein etwas einfacheres Protokoll. Es ist, also man macht sich mit diversen Hintergrundsachen, da will ich jetzt nicht so weit drauf eingehen, nicht so viel Sorgen. Es handelt sich immer um 24-Bit-Pakete in diesem Falle, wo ein Kommando geschickt wird, im ersten Byte, dann kommt die Adresse, dann kommt die Daten. Es wird immer das LSB zuerst geschickt, also das niederwertigste Byte, Entschuldigung, Bit. Man arbeitet dort bis maximal ca. 50 GHz, dort werden praktisch die Schaltkreise, also so typisch ist es für die Schaltkreise SLE 4432 und SLE 4442, zum Beispiel Krankenversichertenkarte. Dort findet man die. Dann gibt es das FreeWire-System von Siemens, ist angelehnt an TwoWire, also noch weiter entlehnt vom I²C. Dort ist eine extensive Nutzung der Reset-Leitung. Während es beim TwoWire nur so war, dass man den Rätefluss vom Schaltkreis, vom EEPROM zum Beispiel, nur damit unterbrechen konnte, dass man jetzt einen Reset schickt, damit das EEPROM endlich aufhört, diese Daten zu schicken. So ist es beim FreeWire ja so, dass man dort jeder Kommandoinitialisierung einen Reset-Sequenz schicken muss. Das heißt, also ich lege die Reset-Leitung auf H, damit weiß der Schaltkreis, aha, er kriegt jetzt ein Kommando, die Reset-Leitung auf Low, kriegt er Daten. So, das heißt, man braucht ja schon drei Drähte, dort wird zum Beispiel der SLE 4418 oder der SLE 4428 verwendet. Zum Beispiel die Barmer Krankenkassenkarte, die hat diesen 4428 sehr häufig. Dann habe ich letztens noch was entdeckt bei Crown Hill in United Kingdom. FourWire, das ist ein proprietäres Protokoll. Das ist angelehnt an die uralten Telefonkartenprotokolle. Da gab es noch Leitung X0 und X1. Die mussten entsprechend Zustand haben, damit man lesen oder schreiben konnte. An sich irrelevant, weil das benutzt heute keiner mehr. Dann das Telefonkartenprotokoll selbst. Das ist ein bisschen anders. Das ist keins der bisher beschriebenen Protokolle. Das ist ein Dreidrahtprotokoll. Ist bitorientiert. Dort arbeitet man mit ca. 20 kHz. Das wird ungefähr so fortgeführt wie dieser synchrone ATR. Das heißt, man taktet sich mit der Taktleitung langsam Taktzyklus für Taktzyklus zu dem entsprechenden Bit, was man haben möchte, vor. Dann kommt eine mehr oder weniger komplizierte Sequenz aus Reset-Taktimpulsen, um ein Bit zu löschen. Da wird das gesamte nachfolgende Byte, was danach kommt, auf 1 gesetzt, weil man geht ja von diesem Counter aus. Um mal das kurz zu erklären, es ist ein 5-Stufen-Counter. Die höchste Stufe wird jedes Bit mit 4096 multipliziert, dann kommt jedes Bit mit 512 multipliziert, jedes Bit mit 64, jedes Bit mit 8 und jedes Bit mit 1. Dann zählt man einfach die gesetzten Bits innerhalb eines Bytes, addiert das Ganze zusammen und man weiß, wie viel D-Mark bzw. Pfennig auf dieser Karte drauf sind. Und deshalb sagt man sich, wenn im 4096er Bereich ein Bit gelöscht wird, dann wird im 512er Bereich alles gesetzt. Weil Übertrag. Das heißt, wenn man diesen Schaltkreis beschreiben möchte, irgendwie, sei es man hat den Transport-Code und möchte jetzt eine eigene Applikation für diesen Schaltkreis entwickeln, dann muss man sich sofort hasten, dass man ganz vorne anfängt beim ersten Bit, das löscht und dann davon ausgeht, dass das nächste auf 1 gesetzt wird und dann Stück für Stück immer anfängt zu löschen und zu setzen etc. Nur so kann man ihn beschreiben, recht umständlich an sich, aber relativ sicher, relativ, sage ich. Dann gibt es auch das Microwire-System, das ist von National Semiconductor im Wesentlichen. Es läuft bis 1 MHz, dort ist zum Beispiel ein EEPROM, das 93C46, bzw. alle Derivate mit etwas mehr Speicher, die verwenden dieses Protokoll. Ich habe es gehört, dass es das als Chipkarte gibt, ich habe es bisher noch nicht gesehen, ich kann es mir auch nicht vorstellen, warum. Aber nur so zur Information. Okay, dann kommen wir nochmal hier zu der Folie. Das war die Übersicht von T gleich 0, hier oben, da hat man das mit dem Fehler im T gleich 0. Dort wird die Datenübertragung zur Karte an sich recht einfach vorgenommen im Vergleich zum T gleich 1. Ich habe da mal nur ein Minus, ein Klar, noch ein Minus, ein Ins, P1, P2, P3 und Data hingeschrieben. Soll folgendes heißen, Klar steht für Instruction Class. Das heißt, es gibt also Befehlsklassen. Zum Beispiel GSM verwendet Hexadezimal A0. So als Beispiel. Inter-Industry Commons sind zum Beispiel 00 oder proprietäre Kommandos für eine bestimmte Applikation, sei es die Geldkarte, sei es irgendwas anderes, ist zum Beispiel die 80 Hexadezimal. So hat sich das ein bisschen eingebürgert. Dann kommt der Befehl selbst, Instruction, Beispiel A4 steht für Select File, also selektiere eine ganz bestimmte Datei, ähnlich wie man im normalen Rechner programmiert, dann muss man auch erstmal eine Datei selektieren, bevor ich daraus lesen kann. So. Dann kommen P1 und P2, das sind Parameter dafür. Dort wird zum Beispiel der File-ID übergeben oder je nachdem, was es sich halt handelt für eine Funktion, ganz einfach Funktionsparameter halt. P3 gibt die Datenlänge an, der Daten, die an die Karte geschickt werden, die danach folgen, beziehungsweise der Menge der Daten, die von der Karte erwartet werden. Damit muss ich sich also schon gleich darauf einstellen kann, welche Daten kommen, beziehungsweise wie viele Daten schicke ich noch. Das ist an sich alles recht grob, muss ich dazu sagen. Aber es funktioniert so halbwegs. Die ganzen GSM-Karten haben zum Beispiel T gleich 0. Wenn die ganzen Geldkarten verwenden, T gleich 1. Nur so mal zur Information. Dann nehmen wir mal das T gleich 1. Das sieht man schon, da steht was von wegen NAD, PCB, LEN, ABDU. Vielleicht schon mal gehört, Application Data Unit, das hört man sehr oft. Und danach habe ich mal in Klammern für ABDU diesen Teil, der aussieht wie T gleich 0 mit reingeschrieben, mit ein bisschen Erweiterung, und danach kommt EDC. Kümmern wir uns um das erste. NAD heißt Node Address. Dort wird aufgeteilt in zwei Nibbles, festgelegt, wo kommt das Kommando her, von einer bestimmten Adresse, kann irgendwas zwischen 0 und 7 sein, und wo geht das Kommando hin, kann auch was zwischen 0 und 7 sein. Das jeweils höherwertige Bit, also insgesamt die Bits 4 und 8 der beiden Nibbles, wären für die Programmierspannung benutzt, um da entsprechend Regelungen zu treffen, eingeschaltet, nicht eingeschaltet, stabil etc., was man halt so braucht. Man braucht es aber nicht mehr, deshalb werden die einfach weggelassen neuerdings. Also reserved for future use bzw. obsolet. Dann kommt das PCB, das Protocol Control Byte. Hängt damit zusammen, dass das T gleich 1 Protokoll für sich schon mal untereinander ganz heftig kommunizieren kann, ohne dass die Anwendung überhaupt was tut. Soll heißen, dass wenn ein Fehler innerhalb des T gleich 1 Protokoll auftritt, werden Resends innerhalb des Protokolls vereinbart. Das heißt, es werden dort Protokollparameter vereinbart. Welcher Teiler wird zum Beispiel verwendet? Ist es die 372 oder ist es ein anderer Teiler? Es wird vereinbart, was weiß ich, sind irgendwelche Paritätsfehler aufgetreten, sind Fehler bei der Kommandoabarbeitung aufgetreten, sind Fehler aufgetreten, die nicht erkannt werden können. Da gibt es auch immer wieder Bestätigungen, die innerhalb des Protokolls selbst ablaufen, also nicht mal Kartenbestätigungen. Man musste also eine sehr intensive Protokollschicht an der Stelle aufbauen. Also wer mit T gleich 1 Karten irgendwas basteln möchte, der sollte an der Stelle fit sein, sich ein gutes Buch besorgen. So, dann kommt eine Längeninformation, die sagt an sich, wie viele Datenbytes innerhalb der ABDU folgen. Also sprich, dieser Teil, der wird mit LEN festgelegt. Wie viele sind das? Da kommt wieder innerhalb dieser Application Data Unit Class Instruction, Instruction selbst. Dann kommen P1, P2, zwei Parameter. Dann kommt LC, Länge für das Kommando, also sprich, wie viele Daten schicke ich hin. Dann kommt LE, die Länge für die zu erwartenden Daten. Danach kommt EDC. EDC heißt Error Detection Code. Gibt es zwei verschiedene Varianten. Das kann zum einen eine XOR-Summe sein, das heißt, ich fange beim ersten Byte an, gehe bis zum letzten, mache immer von jedem Byte zu jedem Byte ein XOR und müsste inklusive ETC am Ende 0 rausbekommen. Das heißt, dass alles korrekt übertragen worden ist. Das ist die einfache Variante, die wird momentan eigentlich auch sehr häufig implementiert. Die andere Variante ist ein CRC, ein Cyclic Redundancy Check, der nach den Normen CCITT V41 und ISO 3309 durchgeführt wird. Dort werden Generatorpolynome durchgerechnet, das ist also richtig Rechenaufwand an sich, und wird dann am Ende eine 2-Byte-Checksumme abgegeben. Das Ganze lässt sich feststellen im ATR der Karte, also gleich im ersten Moment kriegt das Terminal mit, welche Fehlerkorrektur wünscht die Karte. Dann kann man dann auch beim ATR gleich überprüfen, handelt es sich um einen Fehler oder ist es in Ordnung. Man muss dazu sagen, T gleich 0 kennt sowas wie ein Error Detection Code nicht. Dort muss man sich auf die Paritätsbits verlassen. Ja, dann, wie gesagt, mehrere Karten, muss man das eh sich dazu denken, sind an einem Bus adressierbar. Es gibt da zum Beispiel diverse Terminals, da kann man zwei Karten gleichzeitig reinschicken. Und noch so eine Sache ist, beim T gleich 1, die Karte kann ebenfalls ein Kommando schicken, wenn sie es wünscht, also was weiß ich, sie möchte die Programmierspannung eingeschaltet haben, dann muss das Terminal das auch befolgen. Gibt aber Spezifikationen, die dann von ISO abweichen, zum Beispiel EMV 3.0 oder GSM 1111, die sagen, na nee, das gibt es bei uns nicht mehr. Ja, wie gesagt, umfangreiche protokollinterne Kommunikation. Und die kleinste Einheit, die beim T gleich 1 behandelt werden kann, ist ein Block. Das heißt, wenn irgendwo ein Fehler innerhalb einer Kommandosequenz auftritt, nehmen wir mal so ein Teil, das können durchaus, sage ich mal, 32 Byte werden, so ein Ding. Ne? Ich sag mal, das Selektieren der Geldkartenapplikation auf einer Geldkarte, das sind das hier 14 Byte. Dann kommen hier noch die außenrum noch hinzu, sagen wir mal rund 20 Byte von der Dreh irgendwo. Wenn da ein Fehler auftritt, dann reicht das nicht, wenn man ein Byte nochmal schickt, muss man den ganzen Block nochmal schicken. So, Dann nochmal kleinen Hinweis für ein asynchrones Protokoll. Die lehnen sich, wie gesagt, an diesen R-32-Stand an. Wenn man normal mit T gleich 0 und T gleich 1 kommunizieren möchte, gibt man der Karte am Clock-Pin, und zum Pinort sage ich dann noch was, einen Takt von 3,5712 MHz im idealen Fall vor. Üblicherweise verwendet man 3,58 MHz, die findet man in jedem zweitbesten Telefon. Zur Bitratensteuerung bzw. zur Erzeugung der DTMF-Töne gibt es die dort immer. Und wenn man das dann durch 372 teilt, kommt man auf 9600 Bits die Sekunde. Bei T gleich 14 wird es dann lustig, weil T gleich 14 muss bei einem ATA einen Teiler von 512 verwenden, weil die dort mit 4,9152 MHz arbeiten. Haben etwas höhere Frequenz, warum? Keine Ahnung. Jedenfalls arbeiten die hinterher mit 372 wieder und da kommt man irgendwo auf 10.000, 11.000 Baud, also man muss dann mit der Anpassung aufpassen, also entsprechend Terminals haben, die damit klarkommen. Man kann ja nicht einfach mal einen Rechner anklemmen, das macht sich dann schon meistens besser, man nimmt sich irgendeinen kleinen, einfach programmierbaren Mikroprozessor und hängt den zur Kommunikation dran. So ist es eigentlich in allen kommerziellen Terminals, dass dort irgendwelche Peaks drin kleben, also diese ultrakleinen RISC-Prozessoren haben 18 Beinchen, RISC-Technologie, sind sehr schnell, einfach zu programmieren. Ja, das war es erstmal grob so zu den Protokollen. Was es so gibt, ich weiß nur nicht, wie viele Leute das jetzt exakt so verstanden haben. Das hängt auch vom Wissen, was man vorher schon mitbringt, ab. Das ist meine Frage, gibt es bis dahin erstmal Fragen zu Protokollen? Gibt es Unklarheiten? Dass man das erstmal verdauen muss, ist klar. Das Beste ist 5 Volt. TTL-Pickel, ja. Ich meine, es gibt auch Karten, die neuerdings mit 3 Volt arbeiten. Dort wird aber gesagt, die Karten müssen zu alten Systemen kompatibel sein. Das heißt, man hat sich kurz gesagt, plus minus 10%, also 2,7 bis 5,5 Volt. So. Die Geldkarte macht das auch mit. Die kann man übrigens bis 40 MHz takten, ohne dass es aus dem Dot kommt. Ja, fast. Wenn man die Deutsche Bank hat, dann geht das. Die hält sich nämlich an diesen Teiler 372. Die kann man sogar mit einem Parallelport ansteuern. Geschickt programmiert geht das. Dann brauchen wir gar nicht mehr eine Serie hinstellen. Wenn die Volksbankkarte, die arbeitet in Asynchron, die hat ihren internen eigenen Taktvervielfacher oder Taktteiler. Dort braucht man dann eine serielle Schnittstelle oder man muss halt wirklich noch geschickter programmieren, aber das war mir dann echt zu Fülle. Jo, da wo mir dann der Modemport von meinem Laptop lieber und habe dort einfach ein bisschen Kabelsalat reingelötet und fertig ist, dann schalte ich im BIOS um und schon kann ich meinen Kartenleser da aktivieren. Dann können wir uns das vielleicht nochmal angucken. Ja, sonst noch irgendwas, zum Beispiel synchrone Karten. Doku im Internet, ja. Ich hatte da mal diese eine Adresse draufgelegt. Upsala. Also zum Mitschreiben, ach ja, hier habe ich es nochmal. Ich reiße das einfach nur, wie gesagt, grob an, weil das ist so ein komplexes Gebiet an sich, die ganzen Protokolle, da kann man stundenlang drüber labern. Da ist es nochmal Weihnachten, bis wir fertig sind. gshao.notrix.de. Es liegt meistens auf irgendeiner aktuellen Seite, sei es auf meinem Uni-Account oder sei es auf dem Uni-Account von meinem Herrn Kollegen, der sich momentan in den USA befindet. Wir versuchen, das möglichst aktuell zu halten. Dort findet man EMV 3.0 als Mirror. Also wir verletzen ja keine Copyrights, die stehen noch alle schön drin, dass es auch wirklich EMV-Spezififikation ist. Dort findet man ISO 7816. Und ich werde dann auch noch die GSM 1111-Spezifikation mit draufknallen. Dort kann man sich das also einfach als Mirror runterziehen, weil das nämlich eine ganz schöne Sucharbeit ist, den ganzen Kram im Netz zusammenzubilden. Man kann nun Alta Vista und Yahoo füttern mit ISO 7816.3 und Chipcards und Smartcards. Als Mirror. Ich arbeite nur als Mirror. Ich nehme die Bandlast weg. Ich arbeite für die Leute im Grunde genommen. Die sollten mir noch Geld dafür bezahlen eigentlich. Das wäre eigentlich die ideale Variante. Müsste ich eigentlich machen. Geld von ISO und Dings etc. verlangen. Übrigens, die ISO-Spezifikation, die ist schon länger frei im Netz. Also da stimmt, da könnte es Ärger geben, weil die Geld dafür wollen. Aber die ist sowieso frei. Die ist rausgegeben. Die 7816.3 ist rausgegeben. Da können Sie mir noch und nöcher einen Kopf abpacken. Die gibt es noch hunderte Mal im Netz. Also die ist echt frei. Die findet man auf jeden Fall. ISO 7816.3 findet man sofort. Ja, wie gesagt, dort nachgucken zum Beispiel oder mich einfach anmelden. Ich bin david@im, stehe immer zu Diensten, also Fragen, die irgendwie für mich erkennbar sind, versuche ich dann auch zu beantworten, was denn der Sinn dahinter ist, was man machen kann. Also bitte nicht sowas wie in d.org.ccc, ich will Hacker werden, wie knacke ich eine Geldkarte oder so schicken, weil da kann ich auch nicht viel dazu sagen. Da muss man schon, ich sage dann immer, werde selber kreativ. Ja, genau. Ja, und Epoxidkarten knacken am lautesten und ins Chip-Drive stecken und so lange biegen, bis es knackt und solche Sachen. Oder wie war das? Die Axt gibt einen unsauberen Schnitt, man sollte möglichst eine Kettensäge verwenden. Das klassische Hacken funktioniert nicht mehr. Ja. Vielleicht mal gleich was zu dieser Geschichte. Es wird ja immer wieder gefragt, Telefonkarten simulieren, Eurochip 2, Sicherheitslücken etc. Es gibt immer wieder Leute, die stecken oder versuchen, die Telefonkarte in die Mikrowelle zu stecken oder auf den Ofen zu legen oder in den Kühlschrank, da habe ich schon sonst was gehört. Und es soll angeblich hinterher voll gewesen sein. Also ich möchte es ehrlich gesagt bezweifeln. Wahr ist, dass es mal zwischenzeitlich, das war 95, eine Serie von Siemens-Schaltkreisen gab, die hatten einen kleinen Bug. Also die konnte man wieder aufladen. 50 Mark-Karte konnte man auf 42 Mark oder so wieder aufladen und 12 Mark-Karte ging nochmal vollständig aufzuladen. Dazu musste man wirklich einschlägiges Fachwissen besitzen oder entsprechende Programme, meistens selbst gekritzelte Software. Ich bin leider solchen Karten nicht über den Weg gelaufen, beziehungsweise die Karten mir, aber ich telefoniere eh lieber zu Hause als irgendwo am Kartentelefon. Was, wie gesagt, das Aufladen angeht, vielleicht als Hinweis für alle, die hier sitzen, damit man es nicht ständig posten muss. Diese Karten besitzen einen 24-bitigen Transportcode, auch TAC genannt. Kennt man diesen 24-bitigen Code nicht, hat man 3 Versuche, ihn auszuprobieren. Insgesamt 16,77 Millionen Möglichkeiten gibt es. Nach 3 Versuchen sperrt sich die Karte irreversibel, also sprich Selbstzerstörung. Vorbei, aus, keine Chance mehr. Man hat sich aber noch was einfallen lassen. Es gibt ein Fuse-Bit, also eine Sicherung. Ist die Karte personalisiert, das heißt, ist festgelegt, was es für eine Karte ist. Also ist es eine 50-DM-Karte, ist es eine 12-DM-Karte, ist es eine 60-DM-Karte, welcher Hersteller war es, wann wurde sie hergestellt, welche Seriennummer hat sie. Wird dieses Fuse-Bit gesetzt und fertig ist. Diese Karte akzeptiert nie wieder ein TRC. Ja, man kann also da noch was probieren, man kann die Dinger nicht wieder aufladen. Hat also keine Chancen. Es gibt auch Leute, die wollen mit dem Eurochip irgendwas rumbasteln, also es handelt sich dabei um SLE 4436 in den meisten Fällen. Also am Protokoll rumknacken und so. Also mit dem normalen Küchentischmethoden, sage ich mal, ist da nichts zu machen. Also da braucht man ja schon Ionenstrahlanlage oder ähnliche Sachen oder irgendwie irgendwas, wo man auf dem Chip selber rumkratzen kann. Aber ich sage dazu, der ist ungefähr 1 bis 2 Quadratmillimeter groß. Das kann sich jeder mal überlegen, wie lang sind 2 Millimeter und das Ganze nochmal dran. Ja, eine sehr feine. Also die braucht man. Also ich komme da nicht mehr mit hinterher. Ja, die einzige Variante, die es bei Telefonkarten gibt, die auch hin und wieder mal erfolgreich praktiziert wurde, das ist die Variante, dass man die Dinger schlicht und einfach emuliert. Das heißt, man schnappe sich einen möglichst schnellen Mikrocontroller und sage ihm, er solle das Protokoll simulieren. Dazu gehört aber auch eine ganze Menge Arbeit, da gibt es Geschwindigkeitsprobleme etc. Und die Deutsche Telekom ist ja auch nicht gerade doof. Es gibt verschiedene Verfahren. Zum einen ist das Stress Timing, üblicherweise ist das Protokoll auf 20 kHz festgelegt. Nun erhöhe man die Frequenz, mit der man mit der Karte arbeitet, zum Beispiel auf 100 kHz. Ein SLE 4436 oder 06 macht das noch wunderbar mit. Ein PIC16C84 gibt da bereits einen Geist auf, der geht schon bei 20 kHz einen Geist auf. Der wird dann nämlich zu langsam, selbst bei 10 MHz. So, und dann geht man auf 1 MHz hoch oder noch höher, wenn die Karte immer noch arbeitet. Irgendwann arbeitet sie nicht mehr. Es gibt Charakteristika, die kriegt Telekom von Siemens, wo diese Schaltkreise arbeiten, bei welchen Taktfrequenzen. Die werden durchgecheckt. Und das Telefon ist nicht doof. Das ist verbunden mit einem DOV-Modem, Data over Voice, mit einem Zentralrechner, wo die Karten überprüft werden. Dort wird die Seriennummer hinterlegt, dort wird hinterlegt, wie viel Geld ist da noch drauf, etc. Es gibt auch diesen Scherz, wo sich viele darauf berufen, dass ja immer 100 Karten in Deutschland gleich sind. Es sind zwar 11 Stellen draufgedruckt, es hieß immer 9 oder 7 Stellen, es sind aber eigentlich 11 Stellen, die draufgedruckt werden und 9 Stellen sind im Schaltkreis vorhanden. Ich weiß nicht, irgendwie kamen die Leute bei der CT mal auf die Idee, es könnten 5 Stellen sein, aber es sind in Wirklichkeit wirklich 9. Man kriegt 9 Stellen zusammen, die man auf der Karte wiederfinden kann. Man sieht also 2 Stellen fehlen, die 10. und die 11. Und deshalb sind 100 Schaltkreise von sich aus immer gleich. Aber das bringt nicht viel, weil es gibt nämlich noch eine Variante. Wenn die Karte im Telefon drin ist und arbeitet damit, ja, hat man sich was Lustiges ausgedacht. Was ist, wenn man die Karte ausschaltet und die Karte wurde nicht gewechselt? Man schaltet die Karte wieder ein. Diese Karten basieren auf dem Prinzip, dass sie einen Einschaltreset machen. Das heißt, die Versorgungsspannung ist weg, sie kommt wieder und die Karte denkt sich, ach, jetzt bin ich wieder voll. Jetzt guckt das Telefon nach, wurde der Shutter betätigt, wurde die Karte entfernt. Meistens ist es dann so, dass die Karte nicht entfernt wird und sie trotzdem wieder voll ist. Da sagt sich das Telefon natürlich, na sowas. Ist aber komisch heute. Und da wird ein stiller Alarm ausgelöst. Da steht mal schnell mal grün-weiß vor der Tür, sprich die netten Herren, dein Freund und Helfer. Das ist ja auch ganz gut so, weil es ist wirklich man nennt das ungerechtfertigte Bereicherung oder so, also es ist wirklich eine kriminelle Straftat, die man dann begehen würde an der Stelle. Also soweit dazu. Es gibt ja Leute, die haben da zum Beispiel 0,8 mm Epoxidplatten genommen, sich ein Platinenlayout ausgedacht, ausgesägt, Mikroprozessor, so einen kleinen draufgelötet, so ein PIC zum Beispiel, PIC 16C54 damals noch, da gab es die 84er-Reihe noch nicht, flach gefeilt, bisschen stabilisiert mit Heißkleber, reingesteckt, ging. Aber auch nur eine bestimmte Zeit. Dann gab es irgendwann mal eine kriminelle Organisation, die hat sich mit irgendeinem Hamburger Bordellbesitzer herum aufgebaut, die haben diesen Schaltkreis kommerziell nachgebaut, also haben einen Simulationsschaltkreis entwickelt und haben diesen professionell auf Karten draufgebracht und haben die dann, also die haben die wohl 10.000 Stückweise produziert und haben die dann so für 1.000 bis 5.000, 10.000 Mark so in der Dreh dann verklingelt. Ist natürlich auch eine Variante, aber das ist dann echt schon nicht mehr legal, sag ich mal. Das ist, merkt man dann wirklich an der Stelle. Also soweit dazu. Dann kommen immer diese Sachen von wegen Geldkarte hacken etc. Kommt dann immer diese Sprüche, werd erstmal älter etc. Hängt doch wirklich damit zusammen, dass man sich dann vielleicht wirklich erstmal ein bisschen einen gewissen Lernprozess unterzieht, was die Physik, was die Mathematik, was die Informationstechnik angeht, weil das wirklich, wenn man das wirklich vorhat, also es gibt ja Leute, die scheinen das wirklich ernsthaft zu machen zu wollen, sich mit der Materie auskennen muss. Es gibt da Keys dafür, diese Keys sind relativ sicher, es gibt da Kryptoverfahren, es gibt sogenanntes Secure Messaging. Hat man. Also ohne gewisses Hintergrundwissen keine Chance überhaupt irgendwie durchzublicken. Man sollte die ganzen Normen von vorne bis hinten durchgelesen haben. Wenn man sie durchgelesen hat, das Ganze noch 5-mal tun. Wieder da, okay, also wenn man es nochmal durchgelesen hat, nochmal 5-mal durchlesen, dann versuchen das zu verstehen. Im Übrigen sind die alle in Englisch. Ja, und dann kann man sich langsam mal hinsetzen und versuchen, sich damit zu beschäftigen. Aber da grundsätzlich jetzt in irgendwelche Newsgroups reinzuposten, ich will jetzt Geldkarte knacken, schlicht und einfach vergessen, sich freuen, dass man einen guten Job hat und dass man ein braver Bürger ist, so einfach. Ja. Ja. Die Ziele findet man zum einen, könnte ich jetzt ganz schlau sagen, auf der Homepage. Es gibt auch Disclaimer, die hier draufstehen. Disclaimer, also Einschränkung. Also nicht machen. Wir unterstützen keine vorsätzlich kriminellen Vorhaben. Sag ich sofort. Wenn jetzt also zu einer Zukunft zu uns kommt und sagt, hier, ich will die Deutsche Bank etwas ärmer machen, das ist ja immerhin die finanzstärkste Bank Deutschlands. Nö. Sag ich nö dazu. Ja, okay, da waren die Banken selber schuld. Das ist dann ihre Angelegenheit, an die Banken sowas machen. Ziel ist, wie gesagt, die Leute, die sich dafür interessieren, zusammenzufassen, einen Anlaufpunkt zu bieten. Ich sag mal, in Niederlanden ist Smart Card Hacking so eine Art Volkssport. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die langsam anfangen zu überlegen, das zur olympischen Disziplin zu erklären. Dort sind sich die Leute bewusst, was ist eine Smart Card, was ist eine Chipkarte, die können damit umgehen. In Deutschland ist es so, wir sind zwar, was die Technik angeht, relativ weit vorn. Wir haben gute Firmen, wie zum Beispiel Zeitkontrollkartensysteme, die auch, gebe ich mal so als Tipp raus, für jeden Privatanwender günstig Chipkartenanwendungen bereitstellen. Kurz ist eine frei programmierbare, in Basic programmierbare Karte, also es ist eine Art Basic-Dialekt, 4,95 €. Dort ist ein Siemens-Prozessor drauf, schön fertig programmiert, stabile Anwendung, die Leute sind gar nicht mal so doof. Und Kartenleser, 170 Mark oder so, aber zu Weihnachten schenken lassen, nächstes Jahr ist eine gute Chance. Und dann kann man selber mit Smartcards experimentieren. Das ist ein richtiges Smartcard, das ist keine Speicherkarte, sondern die kann richtig selber rechnen, die kann Verschlüsselungen in verschiedensten Verfahren. Das ist also an sich eine ganz lustige Sache. Dann gibt es Forschung wie GMD, Gesellschaft für Mathematik und Datentechnik, oder wie war das irgendwie? Oder Mathematik und Datenverarbeitung, genau, die da auch sehr viel auf dem Gebiet tun. Giesek und Defrient, so als Beispiel, Siemens, da ist sehr viel los. Aber in der Anwendung, was Smartcards angeht, ist in Deutschland nichts los. Das sind die Franzosen und die Niederländer und alle anderen ringsherum wesentlich fortschrittlicher, die beziehen die Technik teilweise aus Deutschland. Na, und um da auch ein bisschen Schwung reinzubringen, haben wir uns gedacht, machen wir diese Sache. Das soll als Anlaufpunkt dienen, dass die Leute, die sich dafür interessieren, auch wirklich die Chance haben, ohne jetzt großartige Arbeit, auch wirklich den Einstieg zu schaffen, weil es schreckt manchmal wirklich die Suche ab, wenn man nicht wirklich selber den Trieb hätte, da was zu finden. Also man kann schon wochenlang vom Rechner zubringen, allein mit dem Bedienen von Suchmaschinen. Also ganz davon abgesehen, dass man hinterher noch Hintergrundarbeit leisten muss, also die Protokolle verstehen, selber Kartenleser bauen, Programme schreiben, den Fehler ausmerzen, etc. Das ist also auch eine ganz mächtige Arbeit. Sonst dazu erstmal jetzt noch Fragen? grundsätzliche Fragen? Nö, erstmal nicht, dann gucke ich mal nach. 8 Minuten habe ich noch. Hey, ich sehe gerade, hier ist schon was Lustiges. Das ist so eine aus Großbritannien. Nehmen wir mal Beispiel. Kabelsalat. Also wer Bock hat, sich das nochmal anzugucken irgendwie oder so, es hieß, dass es eventuell nochmal zeitliche Möglichkeit gibt, das nochmal zu vertiefen. Da können wir uns gerne nochmal irgendwo in einer freien Minute, in einer Zeit, die noch nicht verplant ist, mal irgendwo in der Ecke treffen. Wenn jemand Lust hat, sich sowas genauer anzuschauen, dann kann er das dann gerne mal tun. Das ist der billigste Smart Card Reader der Welt. 2 Pappelstreifen, etwas Klebeband, etwas Wire-Wrap-Draht, das hat mein Herr Kollege, der jetzt gerade in den USA ist, gebastelt. Da ist nicht mal ein Transistor, nicht mal Widerstand, nichts ist dran. Und das Ding kann wirklich mit, also kann Telefonkarten auslesen, kann Speicherkarten auslesen, mit entsprechender Programmierung auch Smartcards, das ist alles kein Problem. Die etwas stabilere Variante von mir sieht dann so aus. Das habe ich mal zugeschickt bekommen, hat mir jemand mal verkauft. Das ist ein Hybrid-Leser, nennt sich das wohl in der Fachwelt, der in diesen Kassenterminals drinsteckt, diesen Telecash-Terminals. Der kann Magnetkarten lesen und Chipkarten verschiedenster Arten, hat 2 Lichtschranken. Da klebt hier hinten dran eine ziemlich wilde Konstruktion, ein 3,579545 MHz Quarz als Serienresonanz mit 3 Negatoren, also ein 7404 im Grunde genommen, allen denen es was sagt. Der generiert mir den Takt, geht direkt auf die Glockleitung drauf. Ja, die Leitung geht weiter und geht weiter und geht weiter. Endet im Westernstecker. Das ist meine ganz persönliche Vergewaltigung für den Laptop, um das Teil irgendwie reinzubringen. Das ist ein Demo-Import, was ich erzählt habe. Das kann sich dann der Interessierte auch mal anschauen, wie das aussieht. Geht also rein. Im BIOS schalte ich dann auf Modem um und dann kann ich die COM2 oder die als Hardware als COM2 vorhanden ist, also zweite Serienschnittstelle dazu benutzen, um mit diesem Kartenleser zu kommunizieren. Wenn ich dann mal zeige, man kann dann zum Beispiel sich angucken, Geldkarte auslesen, also dort steht drauf Kartennummer, welche Währung ist es, etc. All solche Sachen, also nichts Illegales. Man verschiedene andere Sachen, RSA-Karten kann man zum Beispiel auslesen, man kann den ATA auslesen, etc. All solche Dinge gehen dann damit. Das ist für die luxuriösere und stabilere Variante. Und wie gesagt, kreativ sein. Es gibt Slots in jedem zweitbesten Elektronikhandel. Konrad, WLV, überall, wo vor 20 Mark kriegt man eine stabile Angelegenheit. Ich empfehle aus eigener Erfahrung Aufsetzkontakte. Ich sage nur eins, ich habe 2 Kartentelefone zum mechanischen Denial of Service gebracht, um es mal so zu nennen. Aus Unwissenheit, das war gar nicht, überhaupt nicht meine Mission. Ne? Ich hatte auf meiner Telefonkarte vorne eine Markierung mit Nitrolack drauf. Es gibt neue Telefone, die in Jena eingesetzt werden, von der Telekom, von Bosch Telekom, sind ISDN-Kartentelefone, haben keinen Shutter mehr. Ich meine, den Aspekt, dass dann wieder die Zeiten der Flachbandkabelkarten aufkommen, das lassen wir mal ganz beiseite. Aber diese Kartenslots verwenden Schleifkontakte. Ich habe die Karte reingeschoben, der Nitrolack blieb an den Kontakten kleben und das Telefon wollte nicht mehr. Das habe ich mit 2 Telefonen mitgemacht, bis ich mitgekriegt habe, na hoch auf, bei dem Nitrolack fehlt ein Stückchen. Ich habe es mit dem Taschenmesser runtergekratzt und siehe, beim 3. Telefon ging es. Also nur so als kleiner Hinweis, ein Schaltplan zum Beispiel für einen einfachen Kartenleser ist auch vorhanden. Also ich habe das mit ASCII-Grafik gemacht, also einfach downloaden und dann einfach mal sich zu Hause hinsetzen und versuchen, das irgendwie nachzulöten. Also ich kann, wenn es geht, per E-Mail Fernhilfe leisten, wenn irgendwo Fehler auftauchen und dazu sehen, dass ich irgendwas auf die Reihe kriege, einem zu helfen. Wenn es möglich ist, wenn Interesse besteht, können wir sicherlich auch irgendwie uns irgendwie einigen, dass wir mal Kartenleser in Massen organisieren, löten oder sonst was oder irgendwie was auch oder Bausätze rausgeben. Es gab ja mal dieses Uniproc-Projekt vom CCC, das ist ja ein bisschen eingeschlafen, weil die Leute ziemlich viel Stress um die Ohren haben. Wir haben uns extra das auf die Flagge geschrieben, also müssen wir uns auch drum kümmern. Haben wir keine andere Wahl. Dass man da vielleicht günstig an irgendwelche Sachen rankommt oder entsprechend auch wirklich die Eigenbastelei wieder fördert, also die Kreativität, den Spaß am Gerät, wie es immer so schön heißt. Software schreiben, entsprechend, das muss ich da ein bisschen auseinandersetzen, dass ich den ganzen Normen kennt. Was sind die Grundlagen, wie mache ich das überhaupt, all solche Scherzchen. Jo, also da wie gesagt, was weiteres angeht, nachher einfach nochmal vorbeigucken, können wir uns nochmal kurz unterhalten. Oder einfach E-Mail schreiben, Webseite durchlesen, was man halt gerade so an Spaß empfindet. Jo. Alles Fragen, bis glücklich bis dahin. Geldkartenanwendung.